Aber neigen manchmal dazu, nur die Leistung im Fokus zu haben. Es muss etwas getan werden heute, diese Woche, nächsten Monat, dieses Jahr muss erreicht werden. Und sich nur daran zu orientieren. Ich glaube, Unternehmen haben häufig ganz viele Weiterbildungsangebote und so weiter, da wird ganz viel gemacht. Aber wichtig ist, dass die Führungskraft in der Operativen, die den Erfolg eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin nicht nur daran misst, ob die Leistung erbracht wurde, sondern eben auch eben ganz bewusst guckt, ob der oder sie sich weiterentwickelt.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitas und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitas und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von Love to Lead, New Work und New Leadership. Und heute schauen wir mal über den Tellerrand oder besser gesagt über den Hörsaalrand. Denn mein heutiger Gast ist Dr. Stefan Rüschen. Er ist Professor für Lebensmittelhandel und Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie lernen Menschen tatsächlich? Warum scheitern klassische Formate so häufig? Lieber Herr Dr. Rüschen, schön, dass Sie heute Morgen Zeit haben und mit mir in meinem Online-Studio sind.
Sehr gerne, Frau Wittert. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es hat mich sehr gefreut, nach unserem Erstgespräch jetzt auch mal einen Podcast mit Ihnen gemeinsam aufzunehmen. Und wenn ich in der künstlichen Intelligenz nachschaue, was man über Sie in einer ganz kurzen Form sagt, erhalte ich folgende Antwort. Professor Dr. Stefan Rüschen verfügt über eine langjährige berufliche Laufbahn an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis. Und nach verschiedenen Stationen im Handel und ganz besonders bei der Metro waren sie ja ganz lang und in der Konsumgüterindustrie wechselte er in die Hochschullehre. Heute ist er Professor für Lebensmittelhandel und Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg, Campus Heilbronn. In seiner Arbeit verbindet er fundierte Forschung mit realen unternehmerischen Fragestellen. Ein Schwerpunkt seiner beruflichen Entwicklung liegt auf innovativen, praxisnahen Lernformaten. Sein Anspruch? Studierende auf echte Verantwortung und die Realität von Führung und Markt vorzubereiten. Herr Dr. Rüschen, ich weiß, wenn ich jetzt auf Ihren Lebenslauf schaue, ist er noch viel, viel länger. Was sind denn noch Themen, die ich vergessen habe oder die KI jetzt nicht genannt hat?
Naja, die KI hat tatsächlich, wie das ja manchmal so ist, einen kleinen Fehler drin. In der Konsumgüterindustrie habe ich tatsächlich nie gearbeitet, sondern immer nur sozusagen im Handel. Nein, ich fühle mich da auch sehr nett, wie es geschrieben ist, auch ganz gut getroffen. Das, was ich inhaltlich immer so noch mich freuen würde, wenn eine KI das auch erkennt, ist, dass ich mich vor allem viel auch mit Nachhaltigkeit und Bio beschäftige, auch in Studien. Und sehr viel mit sogenannten unbemannten Store-Lösungen, Smart Store 24/7, weil ich da auch sehr viel Zeit investiere. Deshalb würde man sich einmal freuen, wenn das die KI auch erkennen würde.
Ja, und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch etwas besser kennenlernen können, verraten Sie uns doch bitte drei Highlights oder Meilensteine aus Ihrem beruflichen Werdegang, die Sie dahin gebracht haben, wo wir Sie heute kennenlernen.
Ja, drei Dinge, die mich, glaube ich, viel gelernt haben oder auch geprägt haben, waren, dass ich eben nicht nur in Deutschland im Inland arbeiten durfte, sondern auch im Ausland oder auch in einer europäischen Verantwortung. Und was man da einfach lernt in kurzer Zeit und aufsaugt, wie Menschen auch anders ticken, Kulturen anders ticken. Und da lernt man eben auch, so wie wir manchmal bei uns denken, das ist nur unsere Art. Das heißt aber nicht, dass das die richtige sein muss oder die zweckmäßige sein muss. Das hat mich unheimlich weitergebracht. Ein zweites sozusagen Erlebnis, was ich glaube ich 3-4 Mal hatte, war, im Konzern, vor allem bei der Metro, aber auch bei Tengelmann, war, wenn dann ein Chef kommt und sagt, ab nächster Woche haben wir eine andere Idee für dich, oder wir haben eine andere Idee für dich, kannst du diesen jenes machen? Ja, gute Idee, ab Montag. Und einfach diese wirklich sehr schnell auch aus der Komfortzone rauszukommen in eine komplett andere Situation, eine andere Aufgabe, teilweise ein anderer Ort. Ich war einmal freitags noch in Wiesbaden, habe da gearbeitet, festen Job gehabt und montags war ich in Budapest. Nicht für einen Tag, sondern für einen festen Job. Also aus seiner Komfortzone rauszukommen, auch manchmal ohne Vorbereitung, das hat auch, prägt auch und hilft auch. Und das Dritte ist, und vielleicht nochmal kurz eine längere Geschichte, aber trotzdem, weil sie war sehr einprägsam. Wir hatten ein Projekt gehabt bei einem Händler und hatten die Aufgabe, die Profitabilität zu verbessern. Ich war damals in der Unternehmensentwicklung des Unternehmens und haben dann gearbeitet. Und dann kam dann der Chef nach ein paar Wochen und wollte wissen, was wir denn da jetzt so da erarbeiten. Und dann haben wir ihm gesagt, wir präsentieren ihm jetzt die 75 Maßnahmen, die wir identifiziert haben, um die Profitabilität dieses Unternehmens zu verbessern. Dann hat er sofort unterbrochen und hat gesagt, ich höre mir die Maßnahmen jetzt nicht an. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, die 3 bis 5 Maßnahmen zu identifizieren, die wirklich einen großen Hebel haben. Und dann überlegen wir, wie wir die möglichst schnell umgesetzt werden. Und den Rest schmeißt ihr in den Papierkorb. Und das war wirklich jetzt ein Zitat. Und es ist natürlich in dem Fall für einen selber ein Schockerlebnis, muss man schon sagen. Aber es ist im Learning auch daraus, nämlich man muss sich fokussieren. 80-20-Regel, die gilt halt einfach. Ja, und es ist wichtig, die 20% zu identifizieren, die 80% des Ergebnisses erreichen. Und das habe ich eben nicht selber an der Hochschule auf einer PowerPoint gelernt, sondern einfach auch mal sozusagen schmerzhaft erlebt. Aber das war ein hervorragendes Learning. Fokussierung ist unfassbar wichtig.
Genau, und ich denke, da kommt auch nochmal der Schwenk zu unserem Thema, das wir heute gesagt haben. Wir schauen mal, was Führung von moderner Hochschullehre lernen kann. Lernen, das wirkt oder das sitzt. Also genau an Ihrem Beispiel haben Sie gesagt, ja, einmal der Fokus, aber dann auch in die Verantwortung zu gehen, ja, dass der Chef dann gesagt hat, und dann setzt ihr die um, die 3 bis 5, und das ist eure Verantwortung, was ihr jetzt weggeworfen habt und wofür ihr euch entschieden habt. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Thema, wo Führung auch sehr, sehr viel von ihren Ansätzen oder von ihren Gedankengängen und von ihrer Haltung lernen kann. Aber jetzt lassen wir uns mal schauen, was treibt Sie eigentlich an, Lehre immer wieder neu zu denken? Das heißt, obwohl das System, so wie wir es ja kennen, eher träge ist, es immer länger braucht, bis da Veränderungen kommen, bis Studienpläne verändert werden. Gab es einen Moment, wo Sie gemerkt haben, so wie wir heute lehren, funktioniert Lernen nicht wirklich?
Na, die Hochschullehre ist nach wie vor so ein vielen Bildungssystem, nicht nur auf der Hochschule, ist sehr klausurorientiert. Man braucht irgendeine Prüfungsleistung und diese Prüfungsleistung ist sehr häufig eine Klausur. Ein Student oder ein Schüler dann auch, in der Schule ist es ja ganz ähnlich, sitzt da, kriegt eine Aufgabenstellung, schreibt da was und das wird dann irgendwie bewertet. Und dann war natürlich schon, da ich bin jetzt 59, bin seit 13 Jahren Professor hier in Heilbronn, habe aber vorher fast 20 Jahre im Handel gearbeitet und dann erlebst du das, kommst an die Hochschule und denkst dir, ja, aber das hat doch eigentlich mit der Realität gar nichts zu tun. Ich schreibe in der Realität keine Klausur, wo jemand dann das bewertet, ohne zu wissen, was für ein Mensch überhaupt da dahinter ist. Und dann sage ich, na ja, eigentlich mit dieser auf der einen Seite Prüfungsform, die übrigens dann auch dazu führt, dass die Lehrform dann häufig eine Frontalvorlesung ist, wie man es nennt. Man steht da und redet. Und dann ist keine Interaktion mit Studierenden da. Und das entspricht einfach nicht der Realität und bereitet. Und eine nicht nur eine Betriebswirtschaft, aber gerade die BWL hat den Anspruch, eine anwendungsorientierte Wissenschaft zu sein. Und an einer dualen Hochschule, wo unsere Studierenden halb arbeiten, halb studieren, ist der Anspruch, anwendungspraxisorientiert zu sein, extrem hoch. Und dann sage ich, dann darf ich das nicht nur in den Inhalten, die wir versuchen zu vermitteln, widerspiegeln, sondern auch in der Art und Weise, wie wir das vermitteln und auch tatsächlich in der Art und Weise, wie wir das prüfen. Die Prüfungsform spielt da schon tatsächlich eine relativ große Rolle und die Klausur ist einfach nicht die, muss man wirklich schwarz-weiß sagen, die richtige Prüfungsform, um junge Menschen auf die Praxis vorzubereiten.
Ja, genau. Und da bringen Sie ja die Erfahrung aus Ihrer Praxis mit, um das in der Lehre einfließen zu lassen, was denn auch Ihre Erfahrung ist. Wie würden Sie denn sagen, wie unterscheidet sich denn so Wissensvermittlung? Weil wir kennen das ja häufig auch so Bulimie lernen, das dann gerade an dem Tag X dann ausgespuckt wird und es bewertet wird, von echtem Lernen. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die Unterschiede?
Na, wenn man es eben schwarz-weiß macht, dann würde man vielleicht bei der Wissensvermittlung eben dieses klassische, ich stehe da vorne, habe meine PowerPoint-Slides und erzähle was, habe vielleicht auch praktische Beispiele, um Gottes Willen, aber ich erzähle und ich erzähle und ich erzähle. Und das richtige Lernen ist es eben dann anzuwenden. Oder man könnte es auch anders sagen, wie stellen wir denn eigentlich sicher, dass dieses Wissen auch ankommt und bleibt? Mhm. Es gibt ja bei den Studierenden diesen typischen Begriff bei Klausuren des sogenannten Bulimie-Lernens. Mhm. Also sie lernen für die Klausur, prügeln sich's in den Kopf rein und nach der Klausur wird es in der Bulimie eben dann wieder aus dem Körper und aus dem Gehirn entfernt und ist dann auch wieder weg. Und wenn ich nochmal dieses Beispiel nehme, was ich hatte mit den 75 Maßnahmen dieser Fokussierung, das hätte man auch einfach in dem PowerPoint 80-20-Regel. Sagt man, ja, habe ich verstanden.
Ja.
Aber man muss einmal erfahren, spüren auch, vielleicht auch ein Stück weit im Negativen, aber auch im Positiven, was diese 80-20-Regel eben wirklich tatsächlich dann konkret bedeutet. Und dieses Ereignis, deshalb erzähle ich es ja auch, und es ist ja tatsächlich fast 30 Jahre her, ist aber bei mir immer noch im Kopf drin. Mhm. Und da habe ich sozusagen die 80-20-Regel wirklich verstanden.
Ja, ja.
Wirklich verstanden. Und das, so würde ich sagen, Wissensvermittlung, wenn man es ein bisschen klassisch macht, so eine Frontalvorlesung versus Lernen, Dinge tatsächlich anzuwenden, die Konsequenzen zu spüren, positiv oder negativ, das ist dann eher das Thema Lernen.
Ja, das hatte mich ja in unserem Vorgespräch auch so unglaublich fasziniert. Sie lassen Studierende ja nicht nur über Marketing, Organisation oder Führung sprechen oder etwas wieder vortragen oder selber wieder eine Präsentation zu machen. Sie machen es ja auch ganz konkret erlebbar durch wirklich sehr praxisnahe Lernformate. Und Sie hatten mir damals auch ein paar Beispiele erzählt, wie Studierende und wo Studierende dann wirklich die Verantwortung übernehmen. Also zum Beispiel in einem echten Campus-Shop oder wie können Sie das Sortiment, Marketing und Storytelling auch anwenden und auswerten. Vielleicht lassen wir uns da nochmal so ein bisschen hinter Ihren Vorhang schauen, wie Sie das machen.
Ja, wir haben tatsächlich bei uns auf dem Campus einen Store, einen kleinen Lebensmittel-Convenience-Laden, der auch komplett funktioniert, völlig live funktioniert. Das heißt, wir haben Kunden, die gar nicht wissen, dass von meinen Studierenden die Sortimente gemacht werden, dass meine Studierenden dafür das Marketing machen, über Instagram-Kanal, über Displays, dass meine Studierenden die Werbeartikel festlegen. Und das wissen die Kunden eigentlich gar nicht, müssen sie auch gar nicht wissen. Für die ist das ein ganz normaler Laden, wo ich Convenience-Artikel, Getränke, sei es oder Snacks und Süßwaren einkaufen kann. Und für meine Studierenden ist aber etwas, auch hier wieder nicht nur zu lernen, wie kann ich ein Sortiment machen, sondern es selber zu tun. Mhm. Selber Entscheidungen zu treffen, der Artikel kommt rein, der kommt raus. Und dann wiederum auch die Wirkungen, Konsequenzen, die Wirkungen nämlich zu sehen, nämlich hat das jetzt eine positive Auswirkung auf den Umsatz, ja oder nein? Mhm. Meine Studierenden machen dann zum Beispiel eben den Instagram-Kanal. Sie lernen dann Social Media. Instagram ist für die natürlich nicht fremd. Ja. Ja. Aber sie lernen es plötzlich anzuwenden, nicht im privaten Kontext, sondern im Business-Kontext, nämlich einen Store weiterzubringen, das Image des Stores rüberzubringen durch Reels, durch Beiträge etc. pp. Das auch zu messen, was erreiche ich denn eigentlich dadurch? Und das ist dann wirklich live mit richtiger, nicht nur ein Planspiel, sondern richtig live an einem Store zu arbeiten, der Umsatz und auch dann logischerweise Gewinn macht und oder auch Kosten macht und da einen Beitrag zu leisten, dass das positiv ist. Das eine, das zugegebenermaßen ist es vielleicht auch ein Glücksfall, weil man hat jetzt nicht immer die Möglichkeit, ein wirklich reales Szenario zu machen wie so ein Store. Man kann aber auch das, glaube ich, ganz gut konstruieren. Ich habe beim Thema Preispolitik habe ich auf der einen Seite eine Vorlesung, die tatsächlich vielleicht sehr frontal orientiert ist, Wissen zu vermitteln im Sinne von PowerPoint-Charts etc. pp. Und dann habe ich aber ergänzend ein Seminar, wo die Studierenden eine Fallstudie bekommen, also Unterlagen bekommen. Mhm. Und dann habe ich zwei Gruppen. Die einen sollen eine Lösung eher in die Richtung erarbeiten und die anderen in die andere Richtung. Und die präsentieren das auch in einer Konkurrenzsituation, also so wie wir es im Unternehmen auch haben. Wir haben im Unternehmen ständig sozusagen Konkurrenzsituationen, jetzt nicht unbedingt mit Menschen, das auch, aber mit Entscheidungen.
Ja, genau.
Also nämlich wird nach A entschieden oder B entschieden, eigentlich sogar täglich. Und dann präsentieren die das, erst die einen, dann die anderen. Sie präsentieren das wiederum vor anderen Studenten, die in dem Augenblick die Geschäftsführungsposition einnehmen. Und als Geschäftsführung entscheiden sollen, ob sie sich für A oder für B entscheiden.
Mhm.
Und dann erleben die eben auch, dass dass solche Entscheidungen, weil dann für die Geschäftsführer noch ein Briefing, solche Entscheidungen nicht immer so komplett rational ablaufen. Also beispielsweise ist eben die Überschrift dieses Seminars ist, wer Recht hat, bekommt nicht unbedingt Recht. Übertragen auf den, wer glaubt, die besseren Argumente zu haben, bekommt nicht unbedingt die Entscheidung für sich, weil eben bei den Entscheidern noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Macht, Historie, die haben ihre eigenen Priorisierungen. Und das ist im Unternehmen auch so. Im Unternehmen wird eben nicht nur einfach rational entschieden, sondern da habe ich es mit Menschen zu tun, die auch ihre, wenn ich es mal so formulieren darf, ihre eigene Agenda haben. Mhm. Und das spüren die Unternehmen. Einmal spüren sie es als Team, wie sie plötzlich da gechallenged werden. Und als Geschäftsführung, wie sie in dem Augenblick tatsächlich, muss man so sagen, die Macht haben. Die Macht haben, auch innerhalb der Geschäftsführung gibt es dann auch viel Diskussion, teilweise auch schon Streit, wie es auch in der Realität ist. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, an dem Feedback von Studierenden, wie sie gerade das unfassbar wertschätzend finden, dass es mal anders ist, dass sie eher in der Realität sind und das wesentlich besser auch finden als eine klassische Vorlesung mit einer Klausur, weil das, was sie da tun, was ich gerade beschrieben habe, wird eben auch bewertet und ist dann eben auch die Prüfungsleistung. Also auch nicht nur, dass es jetzt meine Überzeugung ist, dass das die bessere Art des Lernens ist, sondern es ist auch das Feedback der Studierenden, auch immer wieder von Absolventen, die dann sagen, ich kann mich daran erinnern, wie das damals war, da vorne zu stehen und von einer Geschäftsführung Feuer zu bekommen, wenn ich es mal so formulieren darf, ja, weil das entspricht auch der Realität. Ja. Also das sind so zwei Dinge, neben vielen anderen, wir machen auch Produktentwicklung, kann man auch an einem PowerPoint erklären. Man kann aber auch sagen, das ist der Vorgang. Und jetzt entwickelt ihr mal ein Produkt mit allem Drum und Dran. Was ist die Zielgruppe? Was ist der Wettbewerb? Was ist der Nutzen? Was ist die Verpackung? Was ist der Preis? Wie wollt ihr es distribuieren? In einem durchdekliniert. Und das erarbeiten die dann auch in einer Gruppe und präsentieren das dann. Und es hat eben auch mit der klassischen Vorlesung eigentlich gar nichts zu tun.
Und nun eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Neulich hat mir eine Entscheidungsträgerin geschrieben, die regelmäßig meinen Podcast hört. Sie meinte, Barbara, ich mag deinen Podcast total und höre immer gerne in die verschiedenen Interviews zu Leadership. Doch sag mal, machst du eigentlich auch Programme zu Leadership-Entwicklung? Das wäre bei uns im Top-Management wirklich der nächste wichtige Schritt. Ja, da musste ich erstmal schmunzeln, weil genau das ja seit 25 Jahren mein tägliches Business ist. Love to Lead ist für mich ein Herzensprojekt, weil es so wichtig ist, an den richtigen Hebeln anzusetzen, bei der Organisation, bei den Teams und bei jedem Einzelnen. Ich begleite Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen, als Sparringspartnerin fürs Top-Management, Executive und Agile Coach, Trainerin und Organisationsberaterin im Deutsch-, Englisch- und Spanisch sprechenden Raum, vor Ort oder auch online. Ja, wenn du also Lust hast, Leadership und Zusammenarbeit in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf den Austausch. So, und jetzt geht's weiter mit der heutigen Episode. Ja, wenn wir über die 5 Ps im Marketing sprechen, also Price, Positioning, Product, Promotion und Place, dann geht es ja nicht darum, diese Begriffe theoretisch auswendig zu können. Entscheidend ist doch, dass man sie wirklich versteht, erlebt und angewendet hat. Genau das ist für mich erlebnisorientiertes Lernen. Ich habe Positionierung nicht nur gehört oder gelesen, sondern ganz konkret erfahren, was sie im echten Kontext bedeutet. Und das bleibt dann ganz anders hängen. Also gleichzeitig erlebe ich es auch immer wieder, auch in meiner Arbeit als Unternehmensberaterin, dass wir dazu neigen, viel zu viel hineinzupacken. Diese Kunst der Reduktion, also was Sie vorher gesagt haben, von 75 Punkte auf 3 bis 5, wirklich relevante, zieht sich doch wie ein roter Faden durch Lernen, durch Führung und natürlich auch durch die Organisation. Und jetzt kommt noch die KI dazu, die uns in Sekundenschnelle massenhaft Inhalte ausspuckt. Deshalb meine Frage an Sie, warum ist zu viel heute vielleicht der größte Fehler und was geht verloren, wenn wir nicht konsequent reduzieren?
Na, man kann, wenn man ein Beispiel macht, Unternehmensführung, kann man unfassbar viele Modelle darstellen, die Strategiefindung unterstützen. Und das ist wahnsinnig viel. Da gibt es Bücher mit 600 Seiten. Und wenn man das aber dann versucht, eigentlich alles zu erklären oder sehr viel zu erklären, dann passiert genau dieser Bulimie-Effekt. Das heißt, die Studierenden haben verstanden, die sind ja auch rationale Menschen, die haben schon verstanden, dass sie natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Prüfungsleistung bestehen müssen, um das Studium zu kommen. Das ist schon auch klar. Aber und dann machen die das, okay, das ist jetzt viel, müssen wir jetzt irgendwie in kurzer Zeit irgendwie mal im Kopf haben. Und dann hauen wir das rein, hinterher ist es wieder weg. Es bleibt einfach, wenn man zu viel macht, bleibt einfach nichts, muss man wirklich schwarz-weiß sagen, am Ende gar nichts hängen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen eine Herausforderung für uns, weil man könnte sagen, es ist relativ einfach, man macht viel Stoff, kann man viel erzählen. Aber es ist eben am Ende des Tages nicht ein zweckmäßiger Ansatz, möglichst viel zu erzählen, sondern eher weniger dann anwenden, das zu verstehen. Und das ist die Kunst des Reduzierens, das ist unsere Aufgabe ist als Professoren, als Hochschullehrer. Aber ich glaube, das ist auch relativ, das verstehen wir auch alle, ganz viel 300 PowerPoint-Slides führen nicht zu mehr Wissen. Nein, leider nicht. Leider nicht.
Ja, und eine lange Literaturliste hilft auch nicht weiter. Und wenn wir dann hinterher in den Prüfungssituationen, ob wir Multiple Choice nehmen oder uns eine Präsentation oder ein Paper schreiben lassen, das ist etwas, das kann ich natürlich im stillen Kämmerlein machen, mir auch machen lassen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wo merken Sie denn, jetzt hat Lernen stattgefunden? Was ist denn so der Moment, wo Sie sagen, jetzt habe ich eine Idee, dass der Mensch, der Studierende, dass der das jetzt gerade verstanden hat, das gelernt hat?
Wenn in einer Vorlesung, die bei uns grundsätzlich immer sehr interaktiv sind, weil wir nur in Kleingruppen mit maximal 30 Studierenden dozieren, in einer Diskussion zu einem Thema ein Student oder eine Studentin Bezug nimmt auf eine andere Vorlesung oder auf eine, was vielleicht 1-2 Monate vorher war, dann merkt man, das, was damals vermittelt wurde, das ist hängen geblieben und deshalb wird es jetzt in dieser Diskussion was Relevantes aufgenommen. Da merkst du, dass das, was du versuchst, was du willst, dass es hängen geblieben ist. Ja. Auch sehr stark, wir haben immer auch viel Kontakt mit Alumni, also mit Ehemaligen, immer mal wieder. Und wenn die sich dann eben mal melden und dann spricht man miteinander und wenn sie dann eben sagen, das damals, das hat mir geholfen, dann merkst du, dass dir gelungen ist, etwas zu vermitteln, was hängen geblieben ist.
Herr Dr. Rüschen, Sie unterrichten hier eine ganz besondere Zielgruppe, die den großen Vorteil hat, Lernen sehr praxisnah zu erleben. Dieses Lernen findet also nicht nur im Hörsaal statt, sondern wird direkt in die Organisationen getragen und damit natürlich auch in den Führungsalltag. Ich selbst komme ja aus dem Führungskräftetraining und aus der Organisationsentwicklung und auch dort erleben wir sehr, sehr häufig, dass wir versuchen, in 2 oder 3 Tagestrainings möglichst viel Inhalt unterzubringen. Und dabei bleibt dann oft zu wenig Raum, Dinge wirklich auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen. Mich würde jetzt deshalb interessieren, welche Ihrer Erfahrungen aus der Lehre lassen sich besonders gut in die Praxis von Führungskräften und Organisationen übertragen?
Ich glaube, wir neigen manchmal dazu, und das ist natürlich jeder auch anders, aber neigen manchmal dazu, nur die Leistung im Fokus zu haben. Es muss etwas getan werden heute, diese Woche, nächsten Monat, dieses Jahr muss erreicht werden und sich nur daran zu orientieren. Ich glaube, Unternehmen haben häufig ganz viele Weiterbildungsangebote und so weiter, da wird ganz viel gemacht. Aber wichtig ist die Führungskraft in der Operativen, die den Erfolg eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin nicht nur daran misst, ob die Leistung erbracht wurde, sondern eben auch eben ganz bewusst guckt, ob der oder sie sich weiterentwickeln kann. Aber da ist es natürlich als Vorgesetzter meine Aufgabe, nicht nur zu gucken, sondern da einen Beitrag zu leisten, indem man eben ganz konkret beispielsweise die Lernfelder auch aufzeigt. Ja, wir wissen ganz genau, Feedbackgespräche sind sehr, sehr einfach. Wenn man sagt, du hast alles toll gemacht, dann sind die auch schnell zu Ende und alle sind zufrieden. Die Fähigkeit wirklich konstruktiv Kritik zu üben, die haben nicht viele oder nicht alle. Und das ist schon mal eine Voraussetzung. Erstmal dem Mitarbeiter zu sagen, wo er sich eigentlich weiterentwickeln kann. Das zweite ist, dann nicht nur Geld und Budget und Zeit zur Verfügung zu stellen, dass das gemacht werden kann und sozusagen abzuhaken, du hast jetzt eine Woche Weiterbildung gemacht, ja, sondern gerade diese Wertschätzung hinterher zum Beispiel auch mal zu fragen, was ist da jetzt für dich eigentlich rausgekommen? Also Wertschätzung gelingt eben nicht nur durch, du kriegst 5 Tage Weiterbildung, entscheid mal, was du machst, da gibt's einen schönen Katalog und dann hast du es gemacht, ja, Haken dran, sondern eben auch dann bewusst nachzufragen, was ist daraus geworden, Wertschätzung, um zu zeigen, dass dieses Thema des Lernens, der Weiterbildung, der Fortbildung nicht nur, ja, das ist halt ein Element unserer Checkliste, sondern ich als Führungskraft möchte das, weil ich möchte, dass du dich weiterentwickelst. Das ist ein Element, wie ich eigentlich den Erfolg von dir in den letzten 12 Monaten beurteile, nämlich nicht, ob du eine gute Leistung in deinem Job alleine gebracht hast, sondern ob du dich eigentlich auch weiterentwickelt hast. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig und auch einfach ist, weil es hat mit Geld wenig zu tun, es hat was mit Aufmerksamkeit zu tun, Aufmerksamkeit des Vorgesetzten, damit ein Mitarbeiter eben auch versteht, ups, das ist ihm ja auch echt wichtig. Das ist ihm auch wichtig, nicht nur die Leistung, es ist ihm auch wichtig.
Ja, und Sie hatten vorhin auch gesagt, also, wenn Sie dann in den Gesprächen und Diskussionen mit den Studierenden sehen, die nehmen Bezug auf etwas aus einer anderen der Veranstaltung, dass dieses vernetzte Denken, das ist ja auch dann bei Mitarbeitenden ähnlich, dass wenn die dann wirklich vernetzt denken und sagen, das ist unser Bereich, das hat aber jetzt auch noch mit dem zu tun, das habe ich da gehört, und dass ich daran erkennen kann, wie hoch auch diese Aufmerksamkeit ist und dieses Mitdenken und vielleicht auch unternehmerisch zu denken, um das besser in dem gesamten Bild auch zu erkennen und zu verstehen. Jetzt hatten wir auch noch im Vorfeld gesagt, ja, wir haben ja auch jetzt sehr viele Online-Ausbildungen, ob das Online-Lernen ist, ob das Webinare sind. Wo sehen Sie denn da, dass die Grenzen sind in der Organisation? Oder?
Na, ich bin tatsächlich kein großer Fan, wenn ich das so formulieren darf, von den Online-Schulungen. Die Gründe dafür sind, ich habe es selber bei uns eins gemacht, wir müssen halt auch Schulungen machen zu gewissen Themen einmal im Jahr. Und dann mache ich das, da gibt es ja auch einen Test am Ende, um zu kontrollieren, ob man es auch gemacht hat. Und dann mache ich das Video an, dann warte ich, bis das Video zu Ende ist und höre nicht zu. Dann klicke ich mich durch den Test durch, dann gucke ich, was falsch ist. Dann gucke ich die richtigen Antworten an und beim zweiten Mal bestehe ich ihn dann. Und da bleibt natürlich gar nichts hängen, ja. Gar nichts. Ich glaube, dass tatsächlich eben die Grenzen der Online-Lehre sind, ist, vielleicht hat Lernen tatsächlich auch viel was mit Disziplin zu tun. Und Disziplin wird auch ein bisschen gefördert durch, da sind wir physisch im Raum. Wir sind physisch im Raum und Disziplin wird auch gefördert, wenn man eben Interaktion hat. Und Interaktion geht online einfach nicht so gut. Wir haben 1,5 Jahre lang aufgrund von Corona Online-Lehre gemacht. Wir haben den Betrieb komplett aufrechterhalten. Wir haben alle Vorlesungen durchgeführt, aber es ging natürlich 1,5 Jahre nur online. Und nach den 1,5 Jahren waren wir uns übrigens als Professoren und Studierenden, wir waren uns komplett einig, nie wieder.
Ja. Ist auch
nie wieder. Wir waren komplett einig, sowohl uns hat das keinen Spaß gemacht, als auch, obwohl wir auch diese ganzen Breakout-Sessions und Interact, wir haben diese Tools alle angewendet und so weiter. Teilweise war es ein bisschen wie Disney World, aber es um das spielerisch zu machen und so weiter. Aber wir waren uns alle einig, die Präsenzlehre ist der Online-Lehre ganz klar überlegen. Jetzt weiß ich natürlich auch aus unternehmerischer Sicht, wenn man ein großes Unternehmen ist, man hat da vielleicht 10.000 Leute, man will 10.000 Leute in etwas schulen, dann ist der Aufwand natürlich unfassbar. Wenn man sagt, für jeden macht man ein 3-stündiges Seminar in Kleingruppen, dann ist das natürlich irgendwie einfacher als online, das verstehe ich schon auch. Ich persönlich glaube, dass die Präsenzlehre nie durch die Online-Lehre oder Online-Schulungen ersetzt werden kann und ersetzt werden konnte. Es sollte, weil, es kommt wieder, eigentlich alles, was wir tun im Unternehmen, hängt immer von der Interaktion in Teams ab. Oder sehr häufig, gibt auch Jobs, wo man natürlich alleine vorm Rechner den ganzen Tag sitzen kann und trotzdem seinen Job erfüllt. Aber es hat eben viel was mit Team, mit Menschen zu tun. Und Menschen sind Emotionen, Menschen sind, wie sie reden, Menschen sind, wie sie motivieren können oder jemanden auf den Fuß treten und so weiter und so fort. Und das beeinflusst Leistung. Und das ist etwas, was wir immer wieder, glaube ich, auch in Schulungen eben auch immer wieder lernen sollten, auch wieder nochmal aus der Komfortzone rauszukommen. Also nicht nur mit den Leuten, mit denen wir den ganzen Tag zusammenarbeiten, sondern eben mit anderen Leuten, andere Menschen kennenzulernen, die eben anders ticken. Das ist eigentlich auch immer, sollte eigentlich in jeder Präsenzschulung eigentlich auch so ein Ziel sein, dass man da etwas mitnimmt. Nicht nur das Wissen, Lernen, Vermitteln, sondern eben das, wir arbeiten immer alle mit Menschen zusammen und da kann man nie aufhören zu lernen. Das endet nicht. Auch ich mit 59 erlebe auch immer noch Situationen mit Menschen, die ich so vorher noch nicht hatte.
Genau, und das ist eigentlich das, wo Sie sagen, Sie vermengen die unterschiedlichen Studierendengruppen und nehmen auch die Alumni noch mit dazu, dass Organisationen das auch, das Thema Netzwerken und wen lerne ich denn praktisch dann auch im Seminar kennen oder mit wem gehe ich denn vielleicht auch bewusst anders mal zum Mittagessen, damit ich halt auch andere Bereiche kennenlerne über den Menschen und nicht, weil ich da gerade eine Führung gemacht habe. Jetzt kommen wir schon fast zu unserem Ende. Also unsere Zeit ist wirklich wie verflogen. Aber wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, was können denn Führungskräfte oder Organisationen jetzt lernen von dem, wie sie an der Hochschule arbeiten?
Also ich glaube, dass wir gegenseitig voneinander lernen. Ich möchte jetzt nicht die Arroganz haben, dass ich jetzt Vorbild sein sollte jetzt für Unternehmen. Aber ich würde einfach sagen, also das eine ist, dem Thema, wie ich schon sagte, Aufmerksamkeit zu geben, echte Aufmerksamkeit und nicht nur in der Checkliste. Bei uns ist das natürlich wie automatisch, weil es ist unser tägliches Brot, das zu tun. Das ist das eine. Das zweite ist damit auch verbunden, wie ich sagte, den Mitarbeiter nicht nur an seiner Leistung und seinem Job zu messen, sondern an seiner Fähigkeit, wie hat er sich in dem Jahr weiterentwickelt. Und das dritte ist ganz bewusst das Thema Mensch immer wieder sich vor Augen zu führen, dass wir unterschiedliche Menschen sind und deshalb die Mitarbeiter auch immer wieder in unterschiedliche Situationen zu versetzen. Ja, es ist ja Job Enrichment oder Job Enlargement, wie man nennt. Also auch mal ganz bewusst, dass Leute einen anderen Job machen, die Menschen aus ihrer Komfortzone zu bringen. Ja. Das ist vielleicht auch, glaube ich, ein gutes Stichwort. Und das ganz bewusst als Führungskraft, als Organisation auch zu machen. Die Mitarbeiter immer wieder aus ihrer Komfortzone auch rauszuholen, weil nur das bringt sie weiter. Und ich meine, ich erzähle es meinen Studierenden immer mal, gerade wenn sie so vorm Abschluss stehen, überlegen, was sie jetzt machen. Und dann sage ich, wählt jetzt eure Position, euren Anspruch an die Position nicht nur daran aus, ob ihr glaubt, könnt Spaß machen und ich verdiene genug Geld, sondern ihr arbeitet noch 40 Jahre.
Ja.
Den Job, den ihr heute wahrscheinlich machen könnt, den wird es vielleicht in 20 Jahren, 10 Jahren sowieso nicht mehr so geben. Aber bei euch wird sich beruflich noch viel verändern können. Und deshalb wählt einen Job, wo ihr merkt, wo ihr euch weiterentwickeln könnt. Und nicht eine gut bezahlte Sackgasse.
Sehr spannend. Ja, jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, wie schon angekündigt. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was müsste sich im Bildungssystem, in Organisationen unbedingt ändern, damit Lernen zukunftsfähig wird? Wir erleben ja gerade jetzt einen großen Umbruch. KI kommt in die Organisation und wir haben wirklich alle das Gefühl, wir brauchen Upskilling. Wir müssen neu ausrichten und möglichst schnell. Was wäre so Ihr Wunsch?
Jetzt haben wir tatsächlich einen Podcast gemacht, wo wir es 30 Minuten geschafft haben, nicht einmal KI zu verwenden. Am Ende sagen Sie es doch. Einmal KI zu verwenden, was natürlich auch viel verändert. Aber die Frage ist ja von Ihnen eine andere. Im Bildungssystem würde ich mir wünschen, dass wir, und das ist tatsächlich relativ platt gesagt, von dem Thema Klausur als Prüfungsleistung wegkommen. Weil das automatisch auch die Art und Weise, wie wir lehren, verändert. Und sehr viel in Gruppenarbeit nennt man es teamorientierten Prüfungsleistungen, das ändern, weil das wirklich auf die Realität vorbereitet. Das ist tatsächlich, wie Sie vorhin mal sagten, ein Bildungssystem ist sehr träge. Das stimmt. Aber diese Trägheit führt nicht dazu, dass man sozusagen hoffnungslos sein kann, sondern ich glaube, so wie ich es eben auch in meinem Verantwortungsbereich tue, es gibt viel genug Spielräume, trotzdem die eigene Vision zu erfüllen und nicht nur in der Trägheit zu fahren. Und wenn ich das jetzt auf Unternehmen übertrage, dann würde ich nochmals wiederholen, dass Sie sagen, ja, was finde ich jetzt wichtig, ist Mitarbeiter nicht nur an Leistung, sondern an die Frage, wie hast du dich weiterentwickelt, zu messen. Nicht nur Feedback zu geben, sondern eigentlich auch zu messen. Also da kann es dann auch mal sein, dass man sagt, du hast dieses Jahr einen super Job gemacht, klasse, du hast zum Unternehmensergebnis hervorragend beigetragen, aber du hast dich selber überhaupt gar nicht entwickelt. Du bist immer in deiner Komfortzone, bist nirgends rausgegangen. Da war mal die Bereitschaft, was anderes zu machen, wolltest du nicht. Und das eben dann auch zu benennen, um damit Mitarbeiter eben auch zu motivieren, sich weiterzuentwickeln.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank für diese inspirierenden Einblicke in Ihre Arbeit. Jetzt habe ich noch eine extra Frage, weil ich denke, wir orientieren uns immer auch an Role Models, an Vorbildern. Sie haben zweimal jetzt gesagt, Sie sind 59 und sprühen aber vor Energie, vor Freude, vor Elan. Was ist denn so das Geheimnis? Was lässt Sie morgens denn so fröhlich aus dem Bett hüpfen, wenn Sie an Ihre Arbeit denken?
Wir haben ja, es gibt ja Neudeutsch, sagt man ja, dass das, was man tut, einen Purpose haben soll.
Ja.
Und da ist tatsächlich, bin ich wirklich was war es dran, ja. Und ich definiere eben mein Job eigentlich nicht. Ich bin jetzt dazu da, um Wissen zu vermitteln, vielleicht auch mit tollen anderen Lehrformaten, ja. Sondern mein Purpose ist eigentlich das, was mich antreibt. Ich leiste einen Beitrag, damit junge Menschen ein weitestgehend selbstbestimmtes berufliches Leben haben können.
Mhm.
Und das ist eigentlich fantastisch, ja. Das ist eigentlich toll, ja. Also ich haue nicht nur Wissen rein, sondern Leute, ich leiste einen Beitrag, nicht als Einziger, das machen viele andere auch und so weiter, einen Beitrag. Und das treibt an und das macht auch viel Freude. Und es ist einfach, gerade gestern haben Studierende gefragt, wenn ich nach 3 Jahren einen Jahrgang verabschiede, ob ich da eigentlich traurig bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Stück weit bin ich traurig, weil wir sie alle kennengelernt haben. Wir kennen alle unsere Studierenden mit Namen, wissen ganz viel von denen. Aber ich sage, eigentlich freue ich mich auch immer, weil sie werden so ein Stück, wenn ich es mal so sagen darf, jetzt in die Freiheit entlassen,
ja.
Wenn ich es mal so formulieren darf. Und sage ich, ich freue mich auch, weil ich wieder einen Jahrgang, und ich sage dann immer bei dieser Graduierungsfeier, wenn die Zeugnisse verteilt werden, dann sitze ich da und überlege immer noch, vor 3 Jahren war der oder die noch anders.
Mhm.
Und hat sich entwickelt in den 3 Jahren, ja. Und dazu einen Beitrag leisten zu dürfen, das ist eigentlich toll. Toller Job und das macht viel Freude. Und das ist das, was mich bei Ihrer Frage sozusagen jeden Morgen ja antreibt. Auch noch mit 59 tatsächlich.
Ja, genau.
Und
ja,
ich tatsächlich mir keine Gedanken mache, wann kann ich endlich in Rente gehen, sondern eher sage, um Gottes Willen, mit 67, das ist ja schon bald, da darf ich ja dann gar nicht mehr arbeiten. Und das zeigt so ein bisschen vielleicht auch, wenn ich das so sagen darf, mein Mindset immer noch mit sehr viel Freude das zu machen noch. Mhm. Und in 7 Jahren kann man auch noch viel verändern. Also nicht immer nur aus der Schublade alles rausziehen, kann man immer noch viel verändern. Genau, das macht viel Freude.
Genau. Und darüber hinaus auch, und da gibt es bestimmt auch wieder Ideen, wie Sie das weitertragen können. Herr Dr. Rüschen, ich sage ein großes, großes Dankeschön. Ein Dankeschön auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns bis hier begleitet haben. Und damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können, falls noch Vertiefungen und Nachfragen sind, dann verlinken wir in den Shownotes Ihre Kontaktdaten, sei es bei LinkedIn oder aber auch zu Ihrer eigenen Website. Und ein Dankeschön und weiterhin alles, alles Gute, viel Freude, so wie Sie das versprühen. Und ich denke, das übertragen Sie auch wunderbar auf Ihre Studierenden und aber auch auf Ihre Mitmenschen. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch heute Morgen.
Vielen Dank, Frau Wittosch. Danke sehr.
Gerne. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.